Radio SRF.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Im Rückblick auf die Ereignisse der Woche in der Romandie wollen wir heute über verschiedene Transportmittel sprechen. Beginnen tun wir weit draußen im All. Die Firma Swiss Space Systems aus Payern hat bekannt gegeben, sie wolle in den nächsten 4 Jahren mit einem eigenen System Satelliten ins All bringen. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, wie dieses System aussieht.
Gebraucht wird eigentlich ein ganz gewöhnlicher Airbus A300. Dieser nimmt dann einen unbemannten Shuttle aufs Dach, quasi im Huckepack, bis auf eine Höhe von ca. 10.000 Metern. Von dort aus wird der Shuttle mit eigenem Antrieb auf ca. 80 Kilometer steigen und dann eine Rakete aussetzen, die dann den Satelliten in den Orbit bringt. Und währenddessen kehrt der Shuttle im Segelflug ganz natürlich nach Bayern zurück, wo er revidiert werden kann und für den nächsten Einsatz dann bereitsteht. Ein revolutionäres System.
Und das hat finanzielle Vorteile?
Ganz eindeutig. Nach Angaben der Firma Swiss Space Systems, S3, wie man sie nennt, soll die Reise eines bis zu 250 Kilo schweren Satelliten 10 Millionen Euro kosten. Heute kostet das Prozedere mit der traditionellen Methode 4-mal mehr, das heißt oftmals mehr als 40 Millionen Euro. Die neue Lösung ist insofern für viele private Unternehmen interessant, aber auch für Entwicklungsländer, die eine Partnerschaft mit dem Wattländer-Unternehmen anstreben und auch ihre eigenen Spaceports, in anderen Worten Satellitenflughäfen, bauen möchten. Und obwohl die ersten Testflüge erst 2017 erfolgen sollten, scheint das Projekt äußerst glaubwürdig. Jedenfalls hat es 3 international bekannte Partner wie etwa der Franzose Dassault oder die Europäische Space Agency.
Gibt es denn noch weitere Vorzüge außer den finanziellen?
Ja, die Shuttles, die die Satelliten in den Luftraum bringen, kommen ja alle zurück. Das ist nicht nur kostengünstig, sondern es ist auch umweltfreundlich, wenn man das so sagen kann. Schließlich ist ja auch die Verschmutzung des Weltalls auf dem Spiel und zum Thema geworden in den letzten Jahren, wo Abertausende von Plastik- und Schrottstücke herumfliegen. Insofern ist auch auf dieser Ebene das S3-System eine kleine Revolution, die zukunftsorientiert sein soll.
Gleichzeitig hat das Unternehmen Swiss Space Systems auch noch angekündigt, einen Spaceport bauen zu wollen. Um was geht es dabei?
Es geht um Flüge für Passagiere, die auch mal Schwerelosigkeit erleben sollten. Suborbitale Flüge zu einem vernünftigen Preis, jedenfalls verglichen mit den 100 bis 200.000 Dollar, die amerikanische und russische Firmen kassieren für ein ähnliches Abenteuer. Auch hiermit will sich S3 einen Namen machen.
Nun sind das 2 verschiedene Projekte, die da vorgestellt wurden. Und auf der einen Seite haben wir da eine Art umweltfreundlichen Satellitentransport, aber auf der anderen Seite etwas, das nicht gerade sanft Tourismus verspricht. Wie passt denn das zusammen?
Ja, man rechtfertigt die Tourismusflüge damit, dass sie als Experiment gelten sollen. Ein Experiment, das die Fliegerwelt völlig verändern soll. Es soll später einmal suborbitale Passagierflüge geben, die es zum Beispiel erlauben würden, innerhalb 90 Minuten von London nach Hongkong zu fliegen. Das ist natürlich ein langfristiges Projekt, was jedoch bei vielen Experten umstritten ist. Schließlich hat ja der Concorde zum Beispiel auch nie rentiert, ganz einfach, weil der Preis zu hoch war und die Nachfrage zu gering. Wie dem auch sei, antwortet man bei S3, rein technisch und wissenschaftlich gesehen, sollte man hohe Ziele setzen, einige werde man bestimmt erreichen und in Bayern lokal gesehen ist man natürlich äußerst froh und stolz, ein solches Projekt beherbergen zu dürfen. Ein Projekt, das nicht nur prestigeträchtig ist, sondern auch wirtschaftlich der Region viel bringen dürfte.
Ron Hochuli, Sie haben es gesagt, das könnte von größter wirtschaftlicher Bedeutung für die Region sein. Von was für Dimensionen sprechen wir denn da?
Kurzfristig werden 225 Millionen Franken investiert und über 50 Arbeitsplätze geschaffen. Mittelfristig könnte es noch viel mehr sein, zumal es ja wirklich viele Partnerschaften gibt zwischen dem Unternehmen in Payern und bedeutenden europäischen Agenturen und Firmen. Und das ist für die Region extrem wichtig. Es ist eine Region, die etwa vor 10 Jahren gehofft hatte, dass die Herstellung der Autobahn zwischen Lausanne und Bern, die eben über Bayern führt, der Region einen wirtschaftlichen Boom bringen würde. Doch es passierte wenig bis nichts. Und man hatte auch ein Problem mit dem Flughafen von Bayern, mit dem militärischen Flughafen. Eine große Infrastruktur, die auch viel kostet und auch viele Umstände mit sich bringt, nicht zuletzt der Lärm. Und es brauchte einiges, damit diesen Flughafen auch nach wie vor legitim bleibt bei der Bevölkerung. Und somit ist dieses Projekt ein sehr wichtiges, wirtschaftlich, es macht die Region wieder selbstbewusst. Und man erhofft sich natürlich, dass es eben, wie gesagt, nicht bei diesen 225 Millionen bleibt, sondern dass es langfristig noch viel mehr bringt. Man erhofft sich natürlich auch, dass andere Projekte in ähnlichen oder in anderen Bereichen sich von S3 inspirieren und sich in Bayern oder Region niederlassen werden.
Wechseln wir das Transportmittel und gehen zu den Zügen. 4 private Eisenbahnen in den Kantonen Fribourg und Waadt haben neue Züge bestellt und dies bei der Stadler Rail von Peter Spuhler. Nun ist es aber so, dass ausgerechnet der Kanton Waadt damit ein Problem hat. Welches denn?
Der Kanton hatte ganz offensichtlich gehofft, dass der zweite Anbieter, der im Rennen war für diesen Vertrag, die Firma Bombardier, den Auftrag für sich gewinnen würde. Unmittelbar im Anschluss auf die Medienkonferenz der 4 Transportunternehmen diese Woche traten die Waadtländer Regierungsräte Philipp Löber und Nuria Gorite vor die Medien. Sie zeigten sich über die Auftragsvergabe sichtlich enttäuscht. Im waadtländischen Villeneuve betreibt nämlich Bombardier, der kanadische Zug- und Flugzeughersteller, ein Werk, in dem sich derzeit 56 der 200 Angestellten in Kurzarbeit befinden. Dies wegen der Verzögerung eines anderen riesigen Auftrags von der SPB. Und insofern hatten die waadtländischen Behörden gehofft, dass man quasi mit dem heutigen kleineren Vertrag diese schwierige Situation überbrücken könnte für ein Unternehmen, das trotz allem eine große Bedeutung hat hier in der Westschweiz.
Bombardier hatte ja schon einige Probleme mit einer Bestellung der SBB.
Ja, die Bombardier-Züge für die SBB hätten eigentlich ab Dezember dieses Jahres ausgeliefert werden sollen, unter anderem wegen eines juristischen Streits um den Rollstuhlbereich verzögert sich die Lieferung. Es gab zahlreiche Rekurse. Bombardier hatte sich auf diesen Auftrag vorbereitet, Leute verpflichtet und muss nun abwarten. Doch die Waadtländer Behörden haben verhandelt mit Stadler-Chef Peter Spuhler höchstpersönlich und haben erhalten, dass nun auch Stadler in der Westschweiz investiert bzw. in der Westschweiz Unterverträge ausgibt und davon sollen auch in einer Höhe von 10 Millionen Franken die Bombardier-Industrien in der Westschweiz profitieren.
Nun hat der Kanton Waadt also reklamiert, aber wie reagieren die privaten Bahnen denn?
Ganz einfach. Stadler sei auf der Grundlage eines strengen Pflichtenhefts ausgewählt worden, im Gegensatz zu Bombardier, der den Nischenmarkt Meterspur aufgegeben hatte. Das ist ein Nischenmarkt, der eben gerade bei kleinen Transportunternehmen, die auch in den Bergen, in Berglandschaften tätig sind, äußerst beliebt ist, aus technischen Gründen. Stadler sei ganz einfach besser gewesen. Die Offerten seien auf völlig legale und offene Art und Weise analysiert worden. Man habe schlicht und einfach die bessere Variante gewählt.
Und was passierte nun?
Ja, wie gesagt, der Waadtländer Regierungsrat hat sich nun mit Alt-SVP-Nationalrat und Stadler-Patron Peter Spuhler abgesprochen. Insgesamt sollen 40 Millionen Franken aus Stadler Rail in die Waadtländer Industrie fließen. Und der Direktor von Bombardier Schweiz bezeichnete dies natürlich als gute Nachricht für die Region, wenn das auch ungenügend ist, um diese schwierige Situation bei Bombardier ganz zu überbrücken.
Nun noch ein weiteres Verkehrsmittel, Wir kommen zu den Bussen und den Trams der öffentlichen Betriebe des Kantons Genf. Und da hat die Zeitung Tribune de Genève etwas Unangenehmes aufgedeckt. Ron Hochuli, was denn genau?
Wenn jemand in einem Genfer Bus oder Tram ohne Billett erwischt wird und die Buße nicht bezahlen kann oder will und weiter noch keine Adresse angibt, dann dürfen die Kontrolleure sein Mobiltelefon, sein Computer oder andere wertvolle Sachen konfiszieren, bis die Buße bezahlt wird.
Ron Hochuli, nun gab es zahlreiche Reklamationen deswegen. Was ist denn nun passiert?
Ja, es kam immer wieder zu Klagen gegen die Kontrolleure, gegen das Genfer Unternehmen. Klagen wegen Diebstahl und wegen zu harten Methoden. So musste zum Beispiel ein peruanisches Ehepaar quasi manu militari ihre Taschen auspacken und das Telefon wurde ihnen quasi ausgerissen. Das alles nur, weil ihre Kreditkarte nicht funktionierte. Illegal ist das zwar alles nicht, wenn man das Gesetz schlicht betrachtet, doch es hat viele Fragen aufgeworfen.
Und was sagen die Verkehrsbetriebe nun?
Man hat vor kurzem beschlossen, die internen Regeln zu ändern und die Kontrolleure müssen nun auf ihre schon etwas extreme Methode verzichten, obwohl diese Methode relativ effizient war. Man muss sich das erst vorstellen. So hat man in den letzten Monaten satte 30.000 Franken Bußen kassieren können. Das ist zwar eine Stange Geld, doch gemessen an den 7,5 Millionen jährlichem Umsatz der Firma sei es die Polemik nicht wert gewesen. Deswegen hat die Firma jetzt entschieden, sie will ihr Bußensystem weiter betreiben, doch die Methoden, die werden jetzt gelockert.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Giuliano Bignasca, der legendäre Gründer und Präsident der Lega auf Lebenszeit, ist vor einer guten Woche verstorben. Doch auch nach seinem Tod sorgt er für Furore. Er kandidiert nämlich für die Stadtratswahlen in Lugano. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, wie das möglich ist.
Ja, es ist in der Tat möglich, denn die Wahllisten für die Stadtratswahlen waren 3 Tage vor seinem Tod definitiv abgeschlossen worden. Und eigentlich kann es eben dann keine Änderungen mehr geben. Und auf dieser Wahlliste, die die Nummer 5 bekommen hat, stand oder steht besser gesagt auch der Name von Giuliano Bignasca.
Es erscheint aber doch sehr merkwürdig, dass ein Verstorbener auf einer Wahlliste verbleibt, 5 Wochen vor den Wahlen. Ist eine Streichung denn nicht möglich?
Nun, genau genommen wäre sie möglich gewesen, denn der Erstunterzeichner für die Wahlliste hätte das verlangen können. Das ist die einzige gesetzliche Ausnahme. Doch dieser Erstunterzeichner war der Sohn von verstorbenen Bignasca, nämlich Boris, und dieser wollte das nicht. Der Stadtpräsident von Lugano hat ihn auch gefragt, ob er das nicht wolle, doch dieser bestand darauf. Und deswegen bleibt eben nun Giuliano Bignasca auf der Liste.
Nun kann man sich vorstellen, dass das den Gegnern der Lega ein Dorn im Auge sein wird.
Sicherlich, und genau aus diesem Grund ist es auch zu sehr heftigen Diskussionen gekommen. Anwalt Paolo Bernasconi, er ist wirklich ein Gegner der Lega und bekämpft sie mit allen Mitteln. Er sprach von einem Skandal, dass die Lega noch den toten Bignasca zu Wahl und somit letztlich zu Machtzwecken missbrauche. Er hat deshalb auch eine Instanz beim Municipio eingereicht, einen Antrag, mit dem man den toten Bignasca aus den Wahllisten streichen muss.
Und mit welchem Ziel?
Eben, die Streichung des Namens Bignasca soll natürlich bewirken, dass die Liste weniger Stimmen macht. Im Tessin und auch in Lugano herrscht Proportionalwahlrecht, das heißt, alle Stimmen gehen auf die Liste und nachher erhalten diejenigen die Sitze, die die meisten Stimmen bekommen haben. Ist die Person wie jetzt bei Bignasca dann tot, dann rückt jemand nach. Und das genau will eigentlich Berlusconi verhindern. Er sagt, es sei nicht richtig, dass mit einem legendären Leader, zwar aber doch Verstorbenen, noch Stimmenfang betrieben werde. Und dazu kommt ein zweiter Aspekt, den Berlusconi herausgefunden hat. Er hat nämlich festgestellt, dass Bignasca gar nicht in Lugano wirklich gelebt hat. Er wurde in Cannobbio tot aufgefunden, einer Nachbargemeinde. Und auch da ist Bernasconi nun der Meinung, er dürfe deshalb gar nicht eigentlich im Wahlregister stehen. Und auch auf dieser Ebene hat er die juristischen Register gezogen.
Für Juristenfutter ist gesorgt, wie Sie gesagt haben. Doch wie steht es jetzt um die Wahlen von Lugano? Welche Prognosen gibt es da?
Ja, es ist so, dass man davon ausgeht, ganz allgemein, dass dieser Tod von Giuliano Beniasca tatsächlich nochmal eine rechte Mobilisation erreichen wird des Volkes der Lega, wie man sagt, il popolo della Lega. Denn man will wahrscheinlich Beniasca die Ehre erweisen damit und die Anerkennung ausdrücken, die diese Bewegung gehabt hat. Natürlich nur aus der Sicht der Legisten. Die anderen Parteien hoffen natürlich darauf, dass die Lega jetzt geschwächt wird. Insgesamt ist festzustellen, dass sich der Wahlkampf sehr auf das Duell von Marco Borradori, dem scheidenden Regierungsrat, und Giorgio Giudici, dem noch amtierenden Stadtpräsidenten, konzentriert. Dieses Duell wird sehr stark wahrgenommen, auch medial ausgeschlachtet, kann man sagen. Die beiden sind aufeinander getroffen schon bei einigen Podiumsdiskussionen und da ging es zum Teil auch richtig zur Sache. So hat eben Giudici Borradori vorgeworfen, er sei zu wenig bescheiden, er wolle gleich ins Bürgermeisteramt vordringen und denselben Vorwurf hat aber dann Borradori repliziert. Also es wird wirklich da mit ziemlich harten Bandagen gekämpft, denn Lugano, da sind sich alle einig, ist ein Entscheid auch für den ganzen Kanton. Ein Richtungsentscheid, muss man sagen. Und die Frage ist, ob die FDP dort ihre historische Mehrheit, relative Mehrheit, verteidigen kann.
Von Lugano zur Kantonspolitik, Gerhard Lob. Diese Woche machte ein Vorstoß der FDP von sich reden. Die Liberalen, die streben eine kantonale Steueramnestie an.
Das ist so. Und der Vorstoß hat allgemein überrascht, weil nämlich in der letzten Legislaturperiode ein ganz ähnlicher Vorschlag versenkt wurde. Die Initiative kam damals von der FDP-Finanzdirektorin Laura Sadis, doch der Vorschlag wurde zerrieben zwischen den Parteien, muss man sagen, und am Ende stimmte sogar die Lega dagegen und die CVP, die ja in parlamentarischen Vorstößen das gefordert hatten. Das hat für sehr viel Ärger gesorgt, doch nun nimmt also die FDP einen Neuanlauf.
Und hat dieser denn Chancen?
Erstaunlicherweise ja, denn die Reaktionen der anderen politischen Parteien waren durchaus positiv, mit Ausnahme natürlich der SP, die sich immer klar gegen Steueramnestien ausgesprochen hat und sie hat auch schon früher mit dem Referendum gedroht. Sie sagt, Amnestien seien nicht geeignet, denn dadurch würden eigentlich die ehrlichen Steuerzahler betrogen. Die FDP hingegen ist überzeugt, dass 40 Jahre nach der letzten Amnestie die Zeit wieder reif ist, solch eine Amnestie durchzuführen.
Und wie sähe so eine Steueramnestie denn konkret aus?
Nun, die genauen Details sind noch nicht klar. Die FDP tastet sich im Moment voran und sie spricht eben auch mit den anderen Parteien. Und dann will sie die entsprechende parlamentarische Initiative in einer ausgearbeiteten Form einreichen. Aber man weiß ja, dass diese Amnestie immer vorsieht, dass Schwarzgelder von Steuerzahlern, also im Tessin angemeldeten Steuerzahlern, dann deklariert werden können, ohne eine Strafanzeige zu riskieren. Und dass nur ein Teil der Steuern dann zurückbezahlt werden muss und auch eine Strafe bezahlt werden soll. All dies soll aber nicht zu hoch liegen, um Anreize zu schaffen, wirklich dann die nicht deklarierten Gelder dem Finanzamt zu melden. Das Ziel der ganzen Operation ist bekannt. Man will, dass durch die Deklaration dieser Schwarzgelder wieder mehr Geld in den Umlauf gepumpt wird und natürlich auch dann durch die Steuererträge in den Folgejahren immer wieder vorhanden bleibt. Insgesamt soll damit sozusagen etwas Frischgeld in die Konjunktur eingespeist werden.
Nun noch zum Verkehr, Gerhard Lob. Der Entscheid des Eidgenössischen Parlaments, die Autobahnvignette ab 2015 auf 100 Franken zu erhöhen, gibt immer noch zu Kritik Anlass. Was wird denn genau kritisiert?
Es gibt verschiedene Punkte, die im Tessin Anlass zu Kritik geben. Zum einen gibt es die grenznahen Gemeinden im Mendrisiotto insbesondere, die ja tagtäglich von Tausenden und Abertausenden Autos durchfahren werden. Und sie haben Angst, dass mit dieser Vignettenpflicht oder dem Aufschlag gesagt auf 100 Franken viele Grenzgänger verzichten werden und sie mehr durch die Dörfer denn über die Autobahn fahren. Zum anderen gibt es Touristiker, die um die Tagestouristen fürchten. Man muss wissen, dass aus Italien doch eine ganze Menge Leute nach Mendrisio oder Lugano, manchmal auch weiterfahren im Winter nach Campra, etwa zum Skilaufen. Und deswegen haben sie Angst um diese Tagestouristen. Im Mendrisiotto hatte man vorgeschlagen, übrigens eine bestimmte Zone, etwa das Südtessin, von der Vignettenpflicht auszunehmen.
Doch dieser Vorschlag erhielt diese Woche aus Bern einen abschlägigen Entscheid.
So ist es. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat in einem Brief an die Verkehrskommission des Mendrisiotto klipp und klar Nein gesagt. Sie hält entsprechende Ausfälle schon aus finanziellen Gründen für nicht verkraftbar, aber sie sieht auch Probleme im Sinne eines Präzedenzfalles. Es könne nicht angehen, dass man hier und da jetzt überall Ausnahmen von dieser Vignettenpflicht mache. Und im Übrigen wird ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass mit der Erhöhung der Vignette gleichzeitig eine Vignette von 40 Franken eingeführt wird, die dann 2 Monate gültig ist.
Und was sagen nun die Touristikspezialisten?
Nun, Sie hören natürlich diese Argumente, aber Sie lassen sich davon nicht überzeugen. Denken wir zum Beispiel an das neue Badezentrum Splash und Spa. Das wird im Moment in Rivera gebaut, wirklich am Scheitel zwischen Süd- und Nordtessin. Es wird im Juni bestimmt eröffnet und man hat 90 Millionen Franken investiert. Natürlich hat man im Businessplan sehr viele Gäste aus Italien vorgesehen, doch man weiß, die kommen in der Regel nur mit dem Auto. Und manche werden sich dann schon überlegen, ob sie dann eine Vignette für 100 Franken für einen Tagesausflug bezahlen. Auch wenn sie wissen, dass diese für das ganze Jahr gültig ist. Und das eben jetzt in einer Situation, die sowieso schon nicht einfach ist mit Italien. Ja, es könnte da wirklich schon Probleme geben. Aber was die Grenzgänger angeht, da bin ich persönlich der Meinung, dass es nicht wirklich ein Problem ist. Die Grenzgänger nutzen wirklich tagtäglich die Straßen und die Infrastruktur. Für sie sind 100 Franken im Jahr wirklich nicht viel im Vergleich etwa zu den Autobahngebühren, die man in Italien bei jeder Fahrt bezahlen muss.
Nun, Gerhard Loeb, bleiben wir noch beim Verkehr. Da geht es um ein Schwerverkehrszentrum in Bordeaux und da gab es endlich grünes Licht aus Bern.
Ja, es gab grünes Licht und das ist auch, wenn man so will, gefeiert worden. Es soll eben in Bodio, da wo früher die legendäre Stahlfabrik Montefono stand, dort soll ja dieses Schwerverkehrszentrum eingerichtet werden. Ganz ähnlich wie in Schattdorf im Uri, wo es bereits längst in Betrieb ist. In Bodio gab es Rekurse, 20 Einsprachen, sie wurden jetzt alle ausgeräumt. So können die Arbeiten losgehen. Und man freut sich, dass dieses Schwerverkehrszentrum eingerichtet werden kann. Zum einen werden nämlich dadurch die Staus, die Lastwagenstaus vermieden auf der Autobahn, die etwas problematisch sind, nämlich zwischen Biasca und Bodio Richtung Norden. Und zum zweiten wird auch dieses Zentrum wirklich effektiv für Arbeitsplätze sorgen. Circa 50 Personen werden dort arbeiten, um den Verkehr, Schwerverkehr zu kontrollieren. Und dieser Schwerverkehr wird natürlich auch eindeutig sicherer, wenn ganz systematisch Kontrollen an den Fahrzeugen durchgeführt werden.
Gerhard Loeb, freier Journalist aus Locarno.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.